Prolog, Kairo 1977. Die Hitze stand als flimmernde Fata Morgana über dem breiten Nafak al-Ashar Boulevard. Die Autodächer glommen in der Sonne wie die blechernen Schuppen einer riesigen Schlange. Der Lärm, das Hupen und die nervös brummenden Motoren, Kairos ewiger Pulsschlag war niederschmetternd. Eigentlich wie immer. Desgleichen der gelbliche Schleier der Abgase, der sich einem zwar auf die Schleimhäute legte, aber immerhin die ranzigen Ausdünstungen der Abfälle übertünchte, die in kleinen Haufen auf dem Asphalt vor sich hingammelten. Einige davon brannten. Träge kräuselte sich bläulicher Qualm und verströmte einen stechenden Gestank. Per Gustav und Paul Eckbert Ondragon hielten sich die Hand vor den Mund und beschleunigten ihre Schritte. Die Schule war aus und sie hatten Hermann, den Chauffeur, überredet, sie nicht bis nach Hause ins Diplomatenviertel zu fahren, sondern etwas früher rauszulassen. Hermann war nur widerwillig auf ihre Bitte eingegangen, denn ihr Vater, Botschafter Siegfried Ondragon, mochte es nicht, wenn sich seine beiden Söhne unbeaufsichtigt in der Stadt herumtrieben. Er war der Ansicht, es sei zu gefährlich für Kinder wie sie. Kinder wie sie? Was sollte das eigentlich heißen? Paul fand das alles total übertrieben. Er war 10 und konnte schon jetzt sehr gut Arabisch, besser als sein Zwillingsbruder Peer. Und er fand sich in den Gassen Kairos prima zurecht. Was sollte da schon passieren? Es war seine Idee gewesen, früher aus der klimatisierten Mercedes-Limousine auszusteigen und einen Abstecher zum Khan el-Khalili-Bazar zu machen. Und Peer war sofort Feuer und Flamme gewesen. Sie hatten beide genug Taschengeld gespart, um sich auf dem Bazar Süßigkeiten zu kaufen und vielleicht auch eine dieser kleinen altägyptischen Fayence-Figuren, die es an den Ständen gab und auf die Paul schon seit längerem ein Auge geworfen hatte. Sie hatten Hermann versprechen müssen, in exakt einer Stunde wieder da zu sein, damit der Chauffeur keinen Ärger bekam. Dass sie heute so lange von der deutschen Schule nach Hause brauchten, konnte man leicht mit dem Verkehr erklären, der an manchen Tagen so schlimm war, dass man zu Fuß schneller nebenher laufen konnte. Hermann würde die Stunde bei arabischem Tee und Zigaretten in einem Café in der Nähe verbringen und sie dann an verabredeter Stelle abholen. Paul war es schon immer leicht gefallen, solch ausgefuchste Pläne zu entwerfen, um sich heimlich aus dem Haus zu stehlen. Leider fiel der Apfel nicht weit vom Stamm und sein Vater durchschaute ihn nur allzu oft, was drakonische Strafen nach sich zog. Die schlimmste Bestrafung war, mit dem Stock Schläge auf die Handrücken zu bekommen und in die Bibliothek gesperrt zu werden. Die Aufgabe war es, mit schmerzenden Fingern eines der Bücher durchzuarbeiten und seinem Vater später eine Inhaltsangabe zu liefern. Aber auch dafür hatte sich Paul einen Plan zurechtgelegt und eine Reihe Reader's Digest-Ausgaben der gängigsten Gegenwartsliteratur in der zweiten Reihe im Bücherregal hinter der verstaubten Gesamtausgabe vom Brockhaus versteckt. Er fand immer eine Lösung für Probleme. Sein Vater leider auch. Vor ein paar Wochen hatte Siegfried Ondragon den Schwindel mit den Heftchen aufgedeckt. Es hatte weitere Schläge auf das Hinterteil gehagelt und einen Monat Stubenarrest gegeben. Per Gustav war bei diesen ganzen Manövern immer nur Mitläufer, ein williger Soldat, der die Befehle von Paul ausführte. Peer war der bravere von ihnen, obwohl sie einander bis auf die Wimpern glichen und in der Schule oft verwechselt wurden. Dort trieben sie ihre Späße mit den Lehrern, doch zu Hause klappte das nicht. Selbst ihre arabische Haushälterin Fausia konnte sie gut auseinanderhalten, wie auch immer sie das anstellte. Paul zog den vor sich hin träumenden Peer am Ärmel seiner Schuluniform in eine Seitengasse, die vom Boulevard tiefer in das Viertel mit den alten Moscheen und Läden führte. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein, der Luftzug allerdings auch. Zwischen den ockerfarbenen Mauern war es noch stickiger und heißer als auf den Hauptstraßen, dafür verlor sich in den Gassen allmählich der Lärm der Autos. Zum Khan el-Khalili-Bazar war es nicht mehr weit, und bald schwammen Paul und Peer in einer nach Eselsdung, Tabak und Harissa riechenden Menschenmenge in Richtung des großen Marktes. Viele der Männer trugen die traditionellen Berbergewänder und die Frauen den Chador in gedeckten Farben. Ihre Sandalen klatschten über das staubige Pflaster, während sie leere Taschen zum Bazar und volle zurückschleppten. Esel, beladen mit Palmzucker und Datteln, schlurften träge am Seil hinter ihren Besitzern her. Von ihrem struppigen Fell schwirrten ganze Schwärme von Fliegen auf, die auf der Haut kitzelten. Als die beiden Jungen den Eingang des Bazars erreichten, schlugen ihnen Stimmengewirr und ferne Klänge arabischer Musik entgegen. Jetzt fühlte sich Paul vollends verzaubert. Fast meinte er, das alte Ägypten spüren zu können, für das er sich so sehr begeisterte. Mit weit geöffneten Sinnen schlenderte er an den verschiedenen Auslagen der Ladenzeile vorbei. Gepunzte Messingwaren, Gewürze in Säcken, bunte Glaslaternen und Goldschmiedearbeiten aller Art. Paul entdeckte, was er suchte, und steuerte zielstrebig darauf zu. Mit ehrfürchtig klopfendem Herzen nahm er eine der kalten, glatten Figuren in die Hand. Es war ein Horusfalke aus türkisfarbener Fayence. Eine wunderschöne Arbeit, vielleicht sogar antik. Er wendete die Götterfigur hin und her, spürte die verborgene Kraft, die davon ausging.
»Echt alt, aus der Zeit der Pyramiden«, sagte ein Mann in gebrochenem Englisch, vermutlich der Besitzer des Ladens, denn er stand mit verschränkten Armen im Eingang und sah auf den Jungen in Schuluniform hinab. Er trug einen gestreiften Kaftan und einen rot gefärbten Bart. Er lächelte nicht.
»Wirklich? Oder ist das nur eine billige Kopie?« fragte Paul selbstbewusst und in reinstem Arabisch.
Der Mann hob überrascht die Brauen.
»Du sprichst meine Sprache?«
»Wieso nicht?«
»Du siehst nicht so aus, Junge.«
»Wie muss man denn aussehen?«
Der Mann runzelte die Stirn.
»Mein Großvater hat das Ding jedenfalls aus dem Wüstensand gegraben, mit seinen eigenen Händen, direkt bei den Pyramiden.«
»Ach so?« Paul blickte zu dem Mann auf. »Das ist aber verboten.«
»Weiß ich, ist mir aber egal. Was ist jetzt, willst du die Figur kaufen?«
»Vielleicht.«
»Du hast gar kein Geld, Knirps, stimmt's?«
Der Mann verzog das Gesicht, der rote Bart an seinem Kinn wackelte.
»Ich hab wohl Geld.«
»So, dann lass mal sehen.«
»Aber vorher müssen wir feilschen.«
»Da hast du natürlich recht.«
Jetzt grinste der Mann, und ein erstes freundliches Leuchten trat in seine Augen. Er hatte ein wirklich braun gebranntes Gesicht, als sei er selbst jeden Tag in der Wüste unterwegs. Was er dort wohl für Abenteuer erlebte, wenn Paul mal groß war, wollte auch er um die Welt reisen und archäologische Schätze ausgraben. Der Mann beugte sich zu ihm hinab und flüsterte verschwörerisch,
»Na, dann mache ich den Anfang. Die Figur des Horus kostet 500 ägyptische Pfund. Das ist ein ganz spezieller Preis, extra für dich.«
Paul überlegte, sein Bruder stand neben ihm und blickte gelangweilt auf eine Auswahl von Skarabäen aus Speckstein.
»Weißt du was?« meinte er nach einer Weile. »Ich geb dir 200 Pfund.«
»Was?«
Der Mann stemmte die Hände in die Hüften. Seine Empörung war nur gespielt, das sah Paul ganz genau.
»Aber das ist weniger als die Hälfte.«
»Es ist auch weniger als die Hälfte der Wahrheit, die du mir über den Falken erzählt hast. Dein Großvater hat diese Figur gar nicht ausgegraben.«
»Natürlich hat er das.
Und warum ist dann auf der Unterseite der Name von Ramses III. Eingraviert? Soviel ich weiß, liegt der im Tal der Könige und nicht bei den Pyramiden von Gizeh.«
»Du kannst Hieroglyphen lesen?«
»Ja, kann ich.«
Paul war stolz darauf, es sich selbst beigebracht zu haben, die alten Schriftzeichen zu entziffern. Wozu eine ganze Woche Arrest in der Bibliothek doch alles gut sein konnte.
»Nun ja, du hast recht, mein Großvater hat die Figur gar nicht ausgegraben. Ich habe sie von einem Händler, aber sie ist echt antik. Machen wir 450 Pfund, weil du es bist.«
300.
400. Ich muss 2 Frauen und 10 Kinder ernähren.«
»Glaube ich dir nicht. Das war doch wieder nur halb wahr.«
»Na schön, ich habe 4 Kinder und eine Frau. Aber auch die wollen essen. Nun, mach dein Angebot.«
350.
»Du bist aber hartnäckig, Knirps. 380.
370. Deal?«
Der Mann zögerte und rieb sich dabei den Bart. Schließlich schlug er in Pauls ausgestreckte Hand ein.
»In Ordnung.«
Paul verzog keine Miene. Man musste beim Falschen professionell bleiben und nicht zeigen, dass man ein gutes Geschäft gemacht hat.